geistlich, emotional reifen. Glaubenshelden, also Leute, die ganz viel wissen von Gott, die das, was wir vorhin gesungen haben in den Liedern und schon so richtig inhaliert haben und richtig mit aufgenommen haben in ihr Leben und darum Gott ganz viel zutrauen, vielleicht auch mutig vorwärts gehen, mutig erwarten und nicht nur auf die eigenen Kräfte zählen. Das kann man werden, das kann man überall werden, wenn man sich fördern lässt, wenn man sich darauf einlässt, auch auf den wunderbaren Gott, wenn man ihn kennenlernt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man seelisch, emotional, wie in der Teenagerphase bleibt stecken. Dort, wo man sehr emotional auf alles reagiert, sich vielleicht auch, das gehört ja irgendwie zu dieser Lebensphase, dass man, wenn man enttäuscht wird, wenn etwas nicht läuft, wenn etwas nicht so kommt, wie man will, wenn jemand etwas dagegen hat, wenn ihm jemand einen Weg versperrt, wenn es nicht gelingt und so, dass man dann plötzlich einschnappt und vielleicht, ich probiere es das ein bisschen ganz leicht zu skizzieren, einschnappt, vielleicht Entscheidungen trifft, ja, die können mich jetzt alle und jetzt will ich nicht mehr und ich tue mir das nicht nochmal an, dass ich etwas so riskiere und dann wieder so einen Hammer laufen und dann Entscheidungen treffen und sagen, mit mir nicht mehr. Vreni hat das so ein bisschen angedeutet, da wegen meinem Job abschaffen und so, das ist ein schwieriger Prozess gewesen, das ist nicht mein Ziel gewesen. Das ist etwas, das einfach so entstanden ist, heute mit gemeinsamen Arbeiten, hat da einen Haufen Fragen ausgelöst. Das ist übrigens immer so, eine Krise, für mich war es eine Krise gewesen. Eine Krise im Glauben spielt immer, oder überhaupt eine Krise im Leben spielt unser Glauben an die Oberfläche. Ich habe gedacht, wenn Gott mir so klar an einem Ort herstellt, in so einer Aufgabe und die Leute das alle wollen, dann muss es doch erfolgreich sein. Ist es aber so nicht gewesen. Nicht so, wie ich mir Erfolg und Segen vorgestellt habe. Das ist alles an die Oberfläche. Ich denke, was mache ich falsch? Was ist an mir? Das ist so eine Form von jetzt Unreife. Nein, man muss sich dem stellen und fragen, ich habe etwas noch irgendwie noch nicht begriffen. Wenn ich jetzt so an dem knacke und so daran fest habe, es muss auch mehr als Person verändern, dass Gott da ist, dass er sich mit mir verbündet hat. Und wenn Gott da ist, wenn wir Christus gehören, wenn er uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir an ihn glauben, dann ist eine Realität, ist eine neue Wirklichkeit da. Und diese Wirklichkeit, die kann nicht unsichtbar bleiben. Die wird sich zeigen. Und um das geht es. Dass nicht mein Kopf voll Wissen über Gott ist, sondern ich habe Gott wirklich viel zutrauen und auch wenn es anders kommt, mein Vertrauen nicht zurückziehen. Es gibt eine Haufen Sachen, die können wir im Leben nicht erklären. Wenn du sehr für Gott investierst und dann krank wirst, unheilbar krank, und betest und betest und betest und wirst nicht gesungen, ja, was ist denn? Dann mache ich wahrscheinlich glaube ich falsch. Es gibt viele Sachen, die kannst du nicht erklären. Warum das dir so gut geht, kannst du übrigens auch nicht erklären, das stört uns nicht so. Aber wenn es nicht kommt, wie wir gerne hätten, dann ist es schwierig. Aber die Lösung liegt eigentlich fast nie in der Erklärung, sondern im Vertrauen. Gott zu vertrauen, auch dann, wenn die Sachen nicht aufgehen. Jetzt tue ich etwas ganz Vereinfachen heute Morgen. Vereinfachungen sind immer ein bisschen gefährlich, darum lass ganz kritisch zu. Wenn man es auf einen Punkt bringen sollte, so ganz einfach, würde ich es mit diesen zwei Aussagen sagen. Damit die Wirklichkeit, die neue Wirklichkeit, in der wir drinnen stehen, wenn wir an Jesus glauben, damit die sich auswirkt in unserem Leben, uns verändert, ist es zwingend wichtig, dass wir die Liebe von Gott annehmen, von deren Leben, auch wenn du schon lange Christ bist, immer noch und immer wieder ganz von deren lebst und dass du nicht Endverbraucher bist, sondern die teilst, die weitergibst, anderen weitergibst. Um diese zwei Sachen geht es. Ich tue es noch ein bisschen erklären, auch wieder relativ kurz. Ich habe ein paar Bibelstellen rausgenommen. Darum musst du es kritisch zulassen und überlegen, ob das so könnte stimmen. Liebe empfangen. Jesus hat Johannes 15 seinen Jüngern gesagt, sie sollen bei dem bleiben, was er ihnen gesagt hat, bei seinen Worten. Er hat ihnen noch gesagt, so wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Und dann die Einladung, die unglaubliche Einladung, bleibt in meiner Liebe. Lebt immer davon, dass ich euch gerne. Es hat er in einem Moment gesagt, wo die Jünger vieles nicht gecheckt haben. Der Petrus sich noch sehr viel vorgenommen hat und zutraut hat an Stärke, an Widerstandskraft, an Fähigkeit, sich zu opfern. Und es ist ziemlich alles anders gekommen. Denen hat er es gesagt. Bleibt in meiner Liebe. Bei Petrus übrigens die Verleugnungsgeschichte, dass er wirklich, dass er versagt hat auf der ganzen Linie, ist nie ein Thema von Aufarbeitung. Jesus hat in Johannes 21, können wir lesen, einfach nach seiner Liebe, nach seiner Sehnsucht nach ihm gefragt. Der Petrus ist in der Liebe von Christus gesungen worden, von seinem Fehler, von seinem Versagen. Er ist nicht in seiner Scham bleiben stecken. In dieser Liebe ist er gesungen worden. Nachher niemand müsse das zum seinem Lebensthema machen. Es ist wie Geschichte. In Römer 3, Paulus tut im Römerbrief alles sehr systematisch entfalten, weil er den Brief der Römer geschickt hat, wo er sich auch vorstellen wollte mit seiner Theologie, weil er nachher das als strategischen Punkt nehmen als Ausgangspunkt, für auf Spanien das ganze Evangelium dort anzutragen. Und in dieser sehr systematischen Darstellung, in dem ersten Kapitel vom Römerbrief, macht er sehr, sehr deutlich, es ist übrigens niemand, auch niemand hier innen, es gibt gar niemand auf der Welt, der sich irgendetwas von seiner Herkunft, ob er jetzt jüdisch schon zum alttestamentlichen Bundesvolk gehört hat oder nicht, ob jemand viel geleistet hat, wenig geleistet hat, sich viel geleistet, es ist eigentlich egal. Niemand kann sich irgendetwas einbilden, im Positiven, im Negativen, dass wir gerettet sind, dass wir gerecht sein von Gott, dass wir annehmbar sein von Gott, ist ein Geschenk für jeden. Das gilt übrigens auch hier. Egal wie viel gebetet hast, dass das entstanden ist, was man jetzt hier sieht, wie viel gespendet hast, ob eine Million oder nur eine halbe, spielt jetzt alles nicht so eine Rolle. Deine Zugehörigkeit zu Jesus, deine Zugehörigkeit zur Gemeinde gründet nicht in deinem Beitrag, sondern in der Liebe von Jesus Christus. Und in dieser Liebe verwurzelt sie, gründet sie. So formuliert Paulus mal in einem Gebet für die Gemeinde in Ephesus. Das heisst, wenn es stürmt, wenn Sachen verbrechen, wenn es nicht gelingt, ob schön Wetter, verwurzelt der Halt haben in dieser Zusage, in dieser Gewissheit, dass Jesus mich gern hat. Dort drinnen, daheim sein. Und nicht von seiner Leistung sich abhängig machen. Das sind so drei entscheidende Aussagen, in der Liebe von Jesus verwurzelt sein. Liebe weitergeben, nicht Endverbraucher sein. Ich glaube, das ist schon ziemlich eindeutig, dass das zieht sich durch die ganze Bibel, nicht nur das Neue Testament. Das, was in Matthäus 22 steht, ist übrigens auch ein Zitat, dass man, wo einer fragt, was muss ich machen, was ist das Wichtigste von allem, dann sagt Jesus, Gott lieben mit allem, was wir haben, und der Nächste wie sich selber. Lieben. Liebe verschenken, Liebe weitergeben. Kann in dem Brief steht einmal, wir sollen alles, was wir machen, alles, egal, es steht im Kolosserbrief, steht auch übrigens an verschiedenen Stellen, im Namen von Jesus tun oder hier eben in Liebe, von dieser Liebe motiviert, sollen wir das tun und das lassen, was wir tun und was wir lassen. Und Johannes, das ist der, der am ältesten geworden ist von diesen 12 Aposteln, der hat in einem Brief der Gemeinde geschrieben, lasst uns nicht von Liebe reden die ganze Zeit. Also schöne Worte machen und das alles wunderbar und so, sondern mit Tat und Wahrheit. Also es muss Hängen und Füße bekommen. Lebt, verhaltet euch entsprechend und redet nicht nur schön von der Liebe. Was braucht es, um die Liebe zu empfangen? Vielleicht gibt es jetzt Sachen, wo du sagst, das ist ja völlig klar und so, aber wenn es dich ein bisschen gusselt, dann bleibt vielleicht nachher auch innerlich noch ein bisschen an dem stehen und überleg, was ist es denn? Es braucht Demut. Einzugestehen, ich brauche Liebe. Ich habe das, was Leben bedeutet, was Sinn bedeutet. Ich habe das nicht einfach selber. Und nicht selber in genügendem Mass, sondern es braucht Demut, dass ich die Liebe von Jesus Christus brauche. Dass es nötig war, dass er sein Leben geopfert hat für mich. Das einzugestehen, dass ich nicht selber bin. Das ist schwierig in unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, das ist fast der höchste Wert, den wir haben. Also nicht selber können bestimmen, nicht selber im Griff haben. Auch am Schluss vom Leben nicht alles selber im Griff haben. Es geht uns fast nicht in den Kopf. Das ist unerträglich. Es braucht Demut und Offenheit, was dann passiert, wenn wir die Liebe empfangen. Es gibt ein paar Stolperfallen. Wenn wir uns zu wichtig nehmen, wenn wir reden, okay, das Leben muss für uns stimmen. Wenn wir reden, okay, ich brauche eine Gemeinde, die zu mir passt. Wir sollen der Mittelpunkt sein. Und das Leben muss sich um uns herum sortieren, bis es für uns stimmt. Das ist eine Form von sich selber zu wichtig nehmen. Der Eindruck haben wir, es geht um uns letztlich. Oder Kontrolle, dass man probiert, Sachen in den Griff zu bekommen. Das kann man ganz verschieden machen, indem man zum Beispiel alle Lehrfragen ganz richtig zusammenbringt. Also, dass man nichts Falsches denkt über Gott. Es ist übrigens wichtig, wie wir über Gott reden, was wir denken über Gott, was wir über uns denken. Das ist unbedingt wichtig, dass wir das an Gottes Vorstellungen eichen. Und für das brauchen wir die Bibel, dass wir verstehen, wie wir uns sehen sollen und was wir sollen denken. Aber es kann da drin noch sein, dass wir den Eindruck haben, wenn wir alles richtig denken, ist alles gut. Die Kontrolle oder durch meine Leistung, durch meinen Beitrag, dass ich viel mache für Gott, welche Form das so immer hat, also dass ich das in dem Sinn wie Kontrolle habe. Kommen wir später noch ein bisschen drauf. Und übrigens kann auch das richtig Gute, uns hindern, uns zu lieben. Es gibt von der Gemeinde in Ephesus, das kann ich jetzt nicht in aller Länge ausführen, in Ephesus erfahren wir, dass der Paulus die gegründet hat. In Apostelgeschichte 20 hat er sich verabschiedet von den Ältesten, der hat im Hafen von Ephesus in Milet und hat ihnen Sachen ins Herz gelegt und gesagt, passet auf, es werden in eurer Mitte, aus eurer Gemeinde, vielleicht sogar werdet ihr, einzelne von euch, zu Irrlehrer werden und Zeug erzählen, das nicht stimmt. Also seid unbedingt wachsam, lasst euch nicht verwutschen. Dann lesen wir den Epheserbrief, den hat er Jahre später geschrieben, und hat nach den Themen ins Herz gelegt, ein wunderbarer Brief zum Thema Gemeinde. Und dann lesen wir, das haben wir nicht von anderen Gemeinden so deutlich, wir haben die Offenbarung, hat jetzt so 7 Cent geschrieben. Also es gibt 7 Gemeinden, die ihre Geschichte, einen Brief vom Himmel bekommen haben, das ist, also, das ist selten, wo Jesus ihnen sagt, wie er sie sieht. Und dort lesen wir von der Gemeinde in Ephesus in Offenbarung 2, dass er sie lobt, weil sie sich nie über den Tisch ziehen von falschen Lehren, von irgendwelchen Leuten, die etwas beansprucht haben, die nicht recht waren. Sie haben alle irgendwie entlarvt, die irgendwie falsche Absichten hatten. Und hat sie gelobt dafür. Sie haben ihnen wahnsinnig Mühe gegeben. Sie sind nicht einmal müde geworden dabei. Also, Kompliment. Ich, unglaublich, über all die Jahre und mit all diesen Herausforderungen. Aber entgegen sie, dass sie die erste Liebe verlassen. Du kannst alles richtig machen und völlig daneben sein. Achtung, was Gute. Und was gar nicht hilft, ist, wenn man immer noch sich selber verachtet, wenn man sich selber Vorwürfe macht, wenn man die Sachen nicht auf die Reihe bringt. Scham, Selbstanklage, weil einem Zeug nicht gelungen ist, weil es einem nicht gelingt, dass man sich selber eigentlich anklagt die ganze Zeit. Denn das ist eigentlich eine Form von Stolz, nur vermutet man nicht, dass es dann so ist. Jetzt ist ja manchmal gut, wenn man das so ein bisschen testet. Wie gut bin ich denn? Jetzt gebe ich ein paar Ideen, die kann man dann schon noch erweitern, aber ich finde, es wird immer auch im praktischen Leben sichtbar, ob wir Sachen begriffen haben oder nicht. Geben wir noch ein paar Stichworte. Wie heißt es zum Beispiel mit Geschenk annehmen? Ich bin in einer Kultur aufgewachsen, also in meiner Verwandtschaft, in der älteren Generation, habe ich den Satz, nein, das wäre doch nicht nötig gewesen. Da habe ich x-mal gehört, also, dass man so ein Zeug macht, das hättest du doch nicht müssen und so. Statt dass man Danke sagt und sich freut, hat man so Sprüche vom Stapel gelassen und es eigentlich nicht so recht annehmen können. Und wenn du eingeladen wirst zum Mittagessen, warum bringst du etwas mit? Kannst du dich einladen und die Gastfreundschaft schenken, ohne irgendetwas dazu beizutragen, sondern einfach das annehmen. Und ohne dann zu sagen, ja gut, dann müssen wir in den nächsten 2 Monaten die auch wieder einladen. So. Kannst du dir etwas schenken, ohne innerlich anfangen zu teilen? So. Kannst du dir dienen, also dass andere etwas für dich machen, ohne dass du es kannst zahlen? Wie die Vreni, die das Leben lang, nicht du, das Leben lang anderen geholfen hat und wo sie die Fenster nicht mehr selber putzen konnte. Sie hat es nicht geschafft, jemanden zu bitten, oder jemand hat ihr das angeboten, die Fenster zu putzen, weil sie das nicht mehr können, gesundheitlich. Sie hat es nicht können zulassen, ohne zu zahlen. Also hat das Leben lang geliebt, anderen viel Gutes da und es nicht können annehmen. Also das wäre so ein Test. Probier doch mal, das einfach anzunehmen und Danke zu sagen und dich zu freuen. Um Hilfe bitten. Sich abhängig machen von anderen, seine Bedürftigkeit zum Ausdruck bringen. Wir haben nachher während dem Abendmahl und der Lobpreiszeit die Möglichkeit, für dich zu beten. Es sind Leute da, die, glaube ich, ihre Tage geschrieben haben, so mit einem Schild. Für jemanden, von jemandem zu beten und sich quasi wie zu dienen und ein Stück abhängig zu machen. Ich brauche die Hilfe, die Unterstützung von anderen. Vielleicht sind die unsympathisch, dann ist der Test noch besser. Eigene Fehler akzeptieren, um Vergebung bitten. Kannst Liebe annehmen. Es gibt vielleicht auch andere Sachen, die man so probieren könnte. Liebe weitergeben. Identifiziere dich mit dem anderen. In Römerbrief steht nochmal, nehmt einander so an, wie Christus euch angenommen hat. Nicht weniger als das. Die Identifikation der anderen im Herz adoptieren. Als Teil von der Familie von Gott, wo ich auch dazugehöre. Die innerliche Entscheidung für Adoption von anderen, die macht da ganz viel in unserem Leben. Der sich identifizieren, auch mit den Kindern von dieser Familie, die immer aufregen. Dann schaffst du einen Raum, wo man leben kann. Dann ist, ich kenne jetzt eure Kultur, in der Gemeinde natürlich nicht. Ich war lange Pastor, ich hatte manchmal das Gefühl, es ist auch schwierig für Eltern, wo die Kinder ganz einfach schwierig sind im Verhalten oder wo den Weg für Wege entscheiden, wo die Eltern sicher nicht wollen haben. In die Gemeinde kommen und dann zu denken, was denken die jetzt alle über mich? Wir haben unsere Sachen nicht gut gemacht und so weiter. Also so ein Defilieren von die mit den braven und den glänzenden Kindern, die sind super in der Gemeinde und die anderen, die hocken dann hinten oder auf die Seite oder kommen dann nicht mehr. Wenn da Leute sind, die andere im Herz adoptieren, wird die Kultur, wird das Klima, wird es anders sein, ohne dass man viel Wort macht, man wird es merken. Das ist entscheidend, dass man sich in die Situation des anderen hineindenkt. Und da gibt es Stolperfallen. Wenn das, was ich dem anderen zu lieb tue, Ausgleich ist, also wenn wir Einladung zum Essen machen, das ist nochmal an diesem Beispiel fest, quasi einfach, dass wir wieder quitt sind, wenn jemand uns eingeladen hat, etwas Gutes tun, dass wir es denen auch etwas Gutes tun, und es ist niemand mehr jemand etwas schuldig. Das ist ein Deal. Das ist ein Kuhhandel, auch wenn es nicht um Kühe geht, aber das ist nicht Liebe. Oder wenn dem anderen einfach etwas lieb tust, um die Erwartung zu erfüllen, Mann, wenn dir eine Frau Rosen schenkst, damit sie dir nicht einen Vorwurf macht, dass sie nie Blumen überkommt. Also wenn du einfach der Vorwurf dem, was zuvor kommt, dass du ihr zu wenig sagst, dass du sie gerne hast und dann das mit den Blumen, das kannst du erledigen, musst du nicht einmal viel sagen dafür. Wenn du es wegen dessen machst, dann lass es doch sein. So. Nicht Erwartungen stillen, dass man auch wieder, dass niemand mehr etwas einem kann Schuld zuschieben. Oder eben, dass man andere liebt, um sie weich zu machen, um sie einen Nutzen haben, quasi manipulieren mit Liebesdaten, mit Grosszügigkeit zu überschütten, weil man sich ändern will. Das ist eine ganz schlechte Absicht. Also das spüren ja viele Leute auch, nicht alle. Aber es spüren es viel. Das ist eigentlich aufhören mit dem. Es gibt auch vielleicht hier ein paar so Testmomente, wie leicht fällt es zu teilen. Zum Beispiel dein Haus aufzumachen. Zeit, den Sonntagnachmittag zu teilen mit jemandem, der du vielleicht weisst, die können dich einladen und du wirst nicht viel profitieren. Du tust jetzt einfach jemandem etwas lieb. Wer sitzt am 24. Dezember bei euch am Tisch daheim? Ist das privat, Familie? Das hat ja sehr viel für sich. Aber was ist mit all denen, die aus zerbrochenen Situationen kommen, die alleine sind, die Menschen verloren haben, die einsam sind, dann, wenn es am allerwichtigsten wäre, von der Liebe von Gott reden, dann müssen die sich selber organisieren. Menge, die allein ist, nicht eine Partnerschaft hat, nicht eine Familie hat, hat immer das Gefühl, ich störe, wenn ich jetzt da in eine Familie reinkomme und so. Wenn wir das könnten auflösen, wie wir gerne teilen, wie wir unsere Privilegien gerne teilen, dann wäre das, aus meiner Sicht, ist das ohne Test. Erst wenn du etwas machst, was andere nicht sehen. Also, ich kenne jemanden ziemlich gut, der viele Sachen macht, die andere nicht sehen, der gerne irgendwie so macht. Und dann bei sich selber auch gemerkt hat, dass ich innerlich auch ich bin. Ich mache auch Dinge, die man nicht sieht. Und sagen nicht, man muss mir Danke sagen. Also der Stolz ist dann immer, der ist immer irgendwie ein bisschen daneben, wie ein Hund, gell, der dem ganz treu begleitet. Nicht, nein, sondern etwas tun, etwas sich verschenken, etwas tun, ohne dann irgendwie auf Anerkennung zu warten. Oder Vergebung zusprechen, Menschen vergeben. Aus meiner Sicht zeigt sich dann, wenn ich jemandem Vergebung geschenkt habe, wirklich geschenkt habe, wo ich auch schwierige Erfahrungen gemacht im Laufe meiner beruflichen, privat auch, aber auch beruflichen Situation, dass ich über Menschen kann wertschätzend reden, nicht schleimend, aber auch nicht immer muss den anderen sagen, wie sie wirklich sind. So im Sinn von, hast aber nicht gewusst, dass es eigentlich noch ein schlechter Kerl ist, was er alles falsch gemacht hat, sondern dass ich mich freuen kann über das, was anderen gelingt. Und wenn ich eine schwierige Erfahrung hatte mit ihnen, das wird zeigen, ob ich parat bin, Liebe zu verschenken oder etwas gemacht habe. Es gibt in Lukas 15, ich lese jetzt die lange Geschichte nicht vor, es ist ein Gleichnis, eine erfundene Geschichte von Jesus, wo er in der Geschichte hat deutlich gemacht, wie das ist mit der Liebe und mit der eigenen Leistung, mit der eigenen Kontrolle und so. Das Gleichnis vom, in der Bibel ist das teilweise ein bisschen unterschiedlich überschrieben. Die einen sagen, es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Die anderen sagen, es ist das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen. Oder wahrscheinlich ist es das Gleichnis vom barmherzigen Vater und den zwei verlorenen Söhnen. Der eine will sein Erbe haben, bevor der Vater gestorben ist. Also kulturell, wo Jesus das erzählt hat, gibt es ein paar Sachen in dieser Geschichte, die wirklich ein Tabubruch sind, die gar nicht gehen. Dass man quasi das Erbe vorbezieht und das nachher in Saus und Braus verjubeln. Das ist wie wenn dem Vater sagt, wenn du tot wärst, könnte ich richtig leben. Und hat es vergeigt, also er hat alles kaputt gemacht. Und der Vater hat ihre grosse Erwartung und Liebe daheim gewartet, hat ihn nicht gezwungen, hat ihn nicht abgeholt in seinem Dreck, ist dann bei der Säule gelandet, sondern hat sich riesig gefreut, als er ist zurückgekommen und ihn in alle Rechte und alle Würde wieder eingesetzt und ein Riesenfest gemacht. Du darfst, ich kann jetzt ein Beispiel nehmen und sagen, ja, ich darf zurückkommen. Ich kann es nicht gut machen. Der hat sich auch überlegt, was er jetzt beitragen könnte. Das hat es alles nicht gebraucht. Der Vater hat ihm so eine Liebe, aber in Freiheit, eine Liebe geschenkt, dass er wieder zurückkommen konnte. Und der Ältere, der immer daheim war, alles recht gemacht hat, immer alles richtig und geleistet, der hat gedacht, ich habe dann einmal, wenn der Vater stirbt, habe ich alles zu gut. Ich bin so brav, ich habe nie etwas falsch gemacht. Der war unfähig, sich mitzufreuen. Das ist auch ein Zeichen davon, dass man es nicht verstanden hat. Er konnte nicht mitfreuen, die Liebe vom Vater nicht annehmen. Der Vater ist ihm auch entgegengekommen. Kontrolle. Gesagt, ich habe es im Griff und ich habe alles gut gemacht. Ich habe viel Liebe zu gut. Aber es geht weder um den noch um einen jüngeren Sohn in diesem Gleichnis, sondern eigentlich geht es darum, dass wir lernen zu lieben. Zu lieben wie der Vater. Dass wir in dieser Geschichte, kannst du übrigens das mit dem Liebe empfangen und Liebe weitergeben, auf eine wunderbare Weise beobachten. Es gibt viel Gesprächsstoff. So zu lieben wie der Vater. In dieser Freiheit, in dieser was heisst übertrieben? Liebe so zu schenken, dass der andere Raum hat zum Leben. Dass er wieder ein volles Leben hat, das, was er braucht. Diese Liebe weiter zu schenken, dem Vater immer ähnlicher zu werden. Wenn wir Christen sind, es geht eigentlich um das in unserem Leben. Das hat Jesus übrigens in der Bergpredigt mal gesagt, Matthäus 5, wo er über die Findesliebe geredet hat. Er hat gesagt, liebet euer Finden. Er hat gesagt, seid so vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es ist um Liebe gegangen, nicht um Perfektion, das ist nicht das Thema, sondern um Vollkommenheit. Wenn etwas aus Liebe motiviert ist, nicht Mass an Gott, nicht Mass an Jesus Christus, der uns gezeigt hat, dass wir, was Gott über uns denkt und wie sehr dass er uns liebt. Jetzt werden wir miteinander die Möglichkeit haben, während der Anbetungszeit das Abendmahl zu feiern. Hinten hat es Tische, dort und draussen im Foyer auch, kann man hergehen. Und wenn wir dort hergehen und das Abendmahl empfehlen, dann ist das so ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis, ich brauche die Liebe. Ich will von dieser Liebe leben und ich will es lernen, weiter von dieser Liebe zu leben und die Sachen nicht selber im Griff zu haben. Ich brauche sie. Es ist ein Akt von der Demut, es ist ein Akt vom Bekenntnis. Und dann ein Akt, wo wir zusammen als Gemeinschaft das zum Ausdruck bringen. Wir brauchen es als Gemeinde, wir brauchen es in unseren Beziehungen, in unserem Miteinander. Wir leben davon, dass Gott, dass Jesus Christus uns gerne hat, sich hergegeben hat für uns. Bring das zum Ausdruck, wenn du die Sehnsucht hast und die Überzeugung, dass von dieser Liebe darfst leben, aber es so einfach nötig hast, von Scheitel bis zur Sohle. Als Jesus das mit den Jüngern gefeiert hat, vor ihrem Versagen, mitten in ihrem Versagen, hat er gesagt, als er das Brot gebrochen hat, das ist mein Leib, das ist gebrochen für euch. Ich breche mein Leben für euch, damit ihr dürft leben. Und der Kelch, den er genommen hat und gesagt hat, das ist das Blut vom neuen Bund. Also ich schließe einen neuen Bund mit euch zur Vergebung von euren Sünden. Es ist ein neues Verhältnis, eine neue Situation, von dem dürft ihr leben. Nehmt, seid alle eingeladen, nehmt, essen davon, trinken davon, lasst euch die Liebe schenken. Ich tue noch beten. Er schenkt es uns, dass wir das empfangen können, glauben können. Erklär es uns durch den Heiligen Geist, mach es uns begreifbar, was das bedeutet, von dir geliebt zu sein. Verwirkliche du dich in unserem Leben. Hilf uns, anderen zu zeigen, wie gut du bist. Durch das, was wir teilen, was wir weitergeben. Der Raum ist offen und unsere Herzen hoffentlich. Hilf uns, zu öffnen für deine Liebe. Danke.